Super. So. Ja, die Taufe, das ist ja so ein Ritual. Und Rituale sind heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr so im Alltag groß präsent. Das war zur Zeit, in der die Bibel geschrieben war, noch viel mehr. Da gab es noch viel mehr Rituale, auch religiöse Rituale, auch in der Gesellschaft. Und darum ist es für uns vielleicht gar nicht so einfach, ja, was ist dann die Taufe? Also warum machen wir das überhaupt? Ich meine, was wir machen, ist ja einigermaßen komisch. Also wir steigen nachher in dieses Becken rein und tunken eine Person runter und wieder rauf und irgendwo 70, 80 Leute schauen dabei zu. So, an und für sich ist das ja etwas, ja, nicht Alltägliches, etwas Komisches. Und darum wollen wir mal in die Bibel schauen, was ist dann die Taufe? Wie wird die dann beschrieben? Und ich muss euch etwas vorwarnen. Ich werde eine Stelle von Paulus vorlesen und über Paulus hat schon ein anderer in der Bibel gesagt, der schreibt etwas kompliziert. Also lasst euch jetzt nicht irgendwie unterkriegen, wenn ihr vielleicht jetzt nicht gerade auf Anhieb alles versteht. Er schreibt kompliziert und ich werde nachher noch einiges erklären. Gut, ich lese aus Römer 6, Verse 3 und 11. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Da müssen wir sagen, ja genau, das ist jetzt unsere Frage, also was heißt das genau? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe, also alle, die getauft sind, mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Also wir sind, und wenn wir untertauchen, dann symbolisieren wir das, dass wir mit diesem Jesus, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, sterben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Okay, also wir lassen die Täuflinge ja nicht unten, sondern wir holen sie wieder rauf. Und das symbolisiert die Auferstehung. Jetzt Jesus ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Das passiert hier nicht. Also wir holen sie schnell wieder rauf, keine Angst. Aber das ist das Symbol dafür. So, und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf dieser Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Also wenn wir das symbolisch machen, dass wir mit ihm sterben, dann können wir auch darauf vertrauen, dass wir auch mit ihm auferstehen und dann eben ewig leben können. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Also, das alte Leben ist ja irgendwie logisch, wenn man gestorben ist, das ist dann vorbei und weg. Und ein neues Leben kommt. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also wieder diese Verheißung, hey, wenn wir gestorben sind, wenn wir das machen, dann werden wir auch mit ihm wieder leben. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Auch für euch, liebe Täuflinge. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Deshalb gilt darum auch für euch, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Also, ich werde jetzt so drei Punkte daraus noch etwas vertiefen und genauer erklären, weil eben, wie gesagt, diese Stelle ist wirklich etwas kompliziert. Das Erste, was ich so erklären will, ist, warum machen wir das? Wir sind eine Gesellschaft, die sehr verkopft ist. Bei der geht es ganz viel um Intelligenz und was logisch ist und was man denkt. Die Gesellschaft damals, die hatte noch viel mehr auch das Körperliche hier, dass der Körper einbezogen ist. Und ich will Granit Xhaka zitieren, oder nicht genau zitieren, von gestern Abend nach dem Spiel. Der hat nämlich etwas gesagt. Er hat gesagt, die Zeit der großen Worte, die sind jetzt vorbei, und der Gedankengebäude, dass wir da Weltmeister werden können und so, die sind vorbei nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch alles das Spiel gesehen hat, ich nehme an, ein großer Teil. Die sind jetzt vorbei nach dieser 1:1 Niederlage, die Schweiz hier kassiert hat. Jetzt geht es darum, dass wir Taten auf den Platz bringen. Dass wir einfach mal das machen. Und wisst ihr, ich glaube, genau daraus geht es auch. Manchmal geht es nicht nur um das, was wir denken, sagen und unsere Haltung, sondern manchmal geht es um Taten. Wir funktionieren so, dass es Taten braucht. Und Gott weiß das, dass es gut ist, wenn wir manchmal auch etwas eben einfach machen und nicht nur denken und uns vorstellen. Und darum, unter anderem hat er uns die Taufe gegeben als etwas, das wir nicht nur in unserem Kopf oder mit unseren Worten bekennen, sondern unser ganzer Körper einbezogen ist. Gut. Genau. Ja. Jetzt. Oh. Hallo. Entschuldigung, kann ich Ihnen weiterhelfen? Okay, gut. Aber Sie sind sich schon bewusst, dass wir hier in einem Gottesdienst sind? Okay, gut. Okay, gut, ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Finden Ihres Weges. Ja genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das irritiert jetzt doch etwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, okay. Komm doch mal nach vorne. Ja, komm doch trotzdem mal nach vorne. Vielleicht können wir mit dir gerade kurz etwas veranschaulichen von diesem komplizierten Text vorher. Weißt du, ich weiß, eben, er hat jetzt ein Problem, er findet seinen Weg nicht. Genau, ich weiß, dieses Beispiel würde noch besser funktionieren, wenn wir irgendwo draußen wären. Aber er findet ja seinen Weg nicht und weiß nicht, wo es weitergeht. Und jetzt diese Stelle hat eine Lösung. Ich gebe zu, sie ist etwas versteckt und sie ist etwas radikal. Und zwar, die Lösung in dieser Stelle ist, dass der Wanderer ja einfach sterben könnte. Ja genau. Jetzt stellen wir uns mal vor, du wirst sterben. Genau. Was würde dann passieren? Also einer, der tot ist, hä? Ja, dann das können wir dann nachher übertragen. Gut. Stellen wir uns einfach mal vor, er ist jetzt tot, oder er würde sterben. Dann, also ein Toter kann ja keinen Rucksack mehr tragen. Ja, genau, aber du bist ja jetzt tot. Ein Toter hat keinen Besitz mehr. Jetzt kannst du ja mal den Rucksack hier zum Kreuz legen. Aber vielleicht wäre noch spannend, was im Rucksack drin ist. Ja, man weiß nie, wann es soweit ist. der war nicht geplant, sorry. Ja, ja, alles. Du hast nichts mehr. Ein Toter hat nichts mehr. Ja, der Stock war wertvoll. Was hast denn du sonst noch den Pullover?
Man weiß nie, wie das Wetter in den Bergen ist.
Jawohl. Jawohl.
Das Trinken darf nicht fehlen.
Jawohl. Hast du gut für dich vorgesorgt?
Und dann noch kleine Erinnsel.
Jawohl.
Und dann natürlich ein bisschen Proviant.
Super. Genau.
Man weiß ja nie, was passiert in den Bergen.
Ja, ja, genau. Und ist noch etwas drin? Ist leer?
Ja.
Okay, ja, auch. Gut, du bist tot. Du kannst nichts mehr brauchen. Entschuldigung. Gut, ja, genau. Und die Karte, die kannst du auch nicht mehr brauchen. Die musst du auch hier hinlegen, weil eben, ja, ich habe es schon vielmal gesagt. Also gut. Ja, hey, danke vielmal, dass du uns das illustriert hast. Du darfst uns wieder hinsitzen. Genau, jetzt hast du nichts mehr. Habe ich dich erleichtert. Genau. Ja, also ich weiß, vielleicht ist das Beispiel etwas weit hergeholt, aber es ist so, dass wenn du tot bist, dann hast du eben nichts mehr. Du musst alles hinlegen. Und einige Dinge, die er hier hingelegt hat, das war vielleicht einfach Ballast. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber also ich hätte leichteren Proviant mitgenommen, als da so diese Büchsen. Und in unserem Leben geht es doch manchmal auch so. Manche Dinge in unserem Leben, die sind Ballast. Und die tragen wir so mit uns herum und die sind schwer. Und wenn wir sterben, und das ist das, was wir hier symbolisieren, mit Jesus sterben, da können wir all diese schweren Dinge an dieses Kreuz bringen. Eben an diesem Kreuz, also nicht an diesem Herr, ja, wisst, könnt ihr schon abstrahieren, ist Jesus gestorben. An so einem Kreuz ist Jesus gestorben. Und wenn wir getauft werden, dann feiern wir das, dass wir mit ihm gestorben sind und all unseren Ballast auch zu ihm bringen können. Alle diese Dinge, die uns belasten, das können Sachen sein, wo wir zum Beispiel andere Menschen verletzt haben. Das können Dinge sein, die du gemacht hast, für die du dich schämst, von denen du nicht willst, dass irgendjemand die erfährt. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Und das, was wir hier feiern, ist, hey, wir sind für die Sünde ein für alle Mal gestorben. Das heißt, dieser Ballast, den können wir einfach an dieses Kreuz legen. Weil das Problem ist folgendes bei dieser Sünde. Da gibt es einen und der kommt immer wieder und der erinnert uns an diese Sünde. Der kommt immer wieder und verklagt uns wegen diesen Dingen. Das ist nicht Gott. Gott ist nicht der, der im Himmel ist und dich verklagt, sondern das ist der Teufel. Über den habe ich in der letzten Predigt schon etwas gesagt. Der Teufel ist der Verkläger. Und wisst ihr was? Der Teufel, der kommt vor Gott und der erinnert Gott an all diesen Ballast. Weil Gott, das ist der Richter. Er ist der Einzige, der das Recht hat zu richten. Weil er hat uns ja gemacht. Er hat alles gemacht, also darf er auch richten. Und so kommt der Satan und er hat richtig Freude. Gott, alles, was du falsch gemacht hast und wo du andere verletzt hast und all diese Dinge, für die du dich schämst, die ans Licht zu bringen und ihm zu erzählen und zu sagen, was für ein schlechter Typ oder was für eine schlechte Typin du bist. Das, an dem hat er Freude. Und wisst ihr, wenn er so fertig ist mit dieser Anklage, und vor dem Richter steht, dann ist Gott dort und sagt, du hast recht. Das hat er alles gemacht und er hat die größte Strafe verdient, die es gibt. Aber Ich muss dir etwas sagen, deine Anklage geht ins Leere, weil der ist schon tot. Du kannst nicht deinen Toten anklagen. Das geht nicht. Geht auch im Schweizer Recht nicht. Das geht nirgends. Einen Toten kann man nicht mehr anklagen. Deine Anklage wäre schon richtig, aber er ist tot. Er ist auferstanden in ein neues Leben, aber das ist ein anderes Thema. Und wisst ihr, wenn dann der Teufel, weil nachdem ihr getauft seid und auch nachdem ihr euch für Jesus erklärt, bekannt habt, ist es so, ihr werdet immer noch solche Dinge tun. Ihr werdet immer noch nicht perfekt leben. So fest ihr es auch versuchen werdet, es wird nicht gehen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass der Teufel dann wiederkommt und sagt, aber jetzt, ich habe es wieder gesehen. Der hat schon wieder schlecht über einen anderen gedacht und den hat er verletzt und dort hat er nicht geholfen, obwohl er sollte. Huiuiui. Jetzt gibt es aber Strafe und er kommt so zu dem Richter und dann kann der Richter ja nur sagen, was? Amelie? Ja, genau, Amelie hat etwas Böses gemacht. Amelie ist tot. Wie kann die etwas Böses machen? Die ist tot. Ein Toter hat nichts mehr, kann nichts mehr machen. Also, die Anklage geht ins Leere, weil wir sind gestorben für die Sünde und auferstanden für ein neues Leben. Es gibt noch anderes, was der Wanderer hier zurücklassen musste, als er gestorben ist. Und er hat gut für sich gesorgt, er hat eine viel zu schwere Flasche, aber er hat eine große Flasche Trinken mitgenommen, er hat Proviant mitgenommen, er hat für sich gesorgt. Und wisst ihr, ein Toter kann nicht mehr für sich selbst sorgen. Das geht nicht. Er ist ja tot. Aber in diesem neuen Leben, das du bekommst, wenn du wieder auferstehst, sorgt ein anderer für dich, nämlich Gott. Er wird für dich sorgen. Es ist ein neues Leben, das anders funktioniert. Nicht mehr so wie das alte, wo du selbst für dich sorgen musst, sondern Gott wird für sich sorgen. Das braucht Vertrauen und das ist gar nicht so einfach. Also alle, die Kinder haben oder schon mal mit Kindern wandern gingen, die wissen das. Hä? Die Kinder haben ja selten selbst so ihr Ding dabei, sondern da hat das Mami oder mindestens bestimmt Mami und Papi, was sie wirklich bekommen. Und die Kinder denken manchmal, ja, aber jetzt hätte ich eigentlich gern den Farmerstängel oder das Zeltli oder was auch immer. Jetzt hätte ich das gerne. Da gehen sie zu Mami und sagen, jetzt ich will das. Und Mami sagt, nein, weißt du, jetzt kommt dann bald das Feuer und wir machen jetzt dann Feuer und Bräteln, wenn du jetzt deinen Magen schon voll hast mit dem und so. Und dann haben wir nachher nicht mehr. Also Mami hat immer ganz viele Argumente, warum man es noch nicht bekommt, oder? Aber sie hat eben Argumente, weil sie weiter sieht wie das Kind. Und manchmal geht es uns auch so auf dieser Wanderung mit diesem Gott, dass wir eigentlich gerne selbst unseren Proviant hätten und bestimmen konnten, jetzt versorge ich mich. Aber Gott hat eine weitere Übersicht. Und wie das Mami, das manchmal sagt, nein, jetzt ist es noch nicht dran, dass du das bekommst. Ich habe einen anderen Plan. Vielleicht kannst du oder willst du den im Moment nicht verstehen. Und so geht Gott mit uns. Aber wir können vertrauen, dass er für uns sorgt. Aber im Gegensatz zu dem Kind, das einfach gezwungen ist, das Kind dieser Eltern zu sein, haben wir uns diesen Papa im Himmel selbst gewählt. Oder können selbst wählen, ob wir das wollen, oder ob wir trotzdem versuchen, uns irgendwie selbst zu versorgen. Es kommt aber besser, wenn wir uns diesem Papa anschließen und sagen, du darfst mich versorgen, ich lege meinen Proviant wirklich ab. Und ich vertraue, dass du in deinem großen Rucksack, wenn du mit mir kommst, genug hast, um mich zu versorgen. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe, warum du es nicht sofort machst. Das fällt uns etwas schwerer manchmal, diesen Proviant wegzulassen. Und das Schwerste, auf jeden Fall finde ich, ist es, die Karte loszulassen. Oder wir haben gerne ein Ziel in unserem Leben. Das ist auch nicht schlecht. Und wir wissen gerne, wo es durchgeht. Wir bestimmen gerne selbst, was in unserem Leben geschieht und was wir machen. Aber eben wenn du tot bist, dann hast du keine Karte mehr. Dann musst du diese Karte abgeben und sagen, von jetzt an bestimme nicht mehr ich, was durchgeht, sondern du. Das ist schwierig, diese Kontrolle abzugeben. Und da kommst du in ein neues Leben und das neue Leben, das ist etwas moderner. Das hat nicht mehr so eine altmodische Karte, sondern das hat ein Navigationssystem. Das Navigationssystem kennt ihr ja wahrscheinlich alle oder einfach auf dem Handy Google Maps. Das hat aber zwei Besonderheiten in diesem neuen Leben. Die erste Besonderheit ist, du kannst das Ziel nicht selbst einstellen. Wenn du dieses Navigationsgerät von Gott willst, dann stellt er das Ziel ein. Und dann sagt er, wo es durchgeht. Er stellt auch die Zwischenziele ein. Das ist eine Frage, vertrauen wir diesem Gott, dass sein Ziel vielleicht sogar zu einem schöneren Ort führt, wie unser Ziel das getan hätte? Dass sein Weg, wie es zu diesem Ziel geht, der bessere Weg ist, auch wenn wir einen anderen gewählt haben? Das ist die erste Besonderheit dieses Navi. Und die zweite Besonderheit des Navi ist es, du siehst ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Und auf meinem Handy kann ich den Ausschnitt zoomen und dann sehe ich, ja, wo es hingeht oder was das nächste Zwischenziel ist oder ich sehe es ganz genau. Beim Navi, das Gott dir gibt, darfst du den Bildausschnitt nicht selbst wählen, sondern er bestimmt es. Er bestimmt, wie viel du siehst, ob du bis zum nächsten Zwischenziel siehst, ob du noch weiter siehst oder vielleicht nur den nächsten Schritt, nur die nächste Kreuzung. Das bestimmt er. Und wisst ihr, wenn ich so Auto fahre, dann bestimmt ja mein Navi auch selbst, wie groß der Bildausschnitt ist. Es macht das so mäßig gut. Aber Gott macht das gut. Er wird uns das zeigen, so dass wir genug detailliert sind, wenn wir bei ganz vielen Kreuzungen vielleicht sind. Und so, dass wir genug weit sehen, wenn er uns diese Weitsicht geben will. Aber jetzt hat dieses Navi natürlich auch große Vorteile gegenüber der Karte. Wenn wir nämlich unterwegs sind, ich weiß nicht, wer das schon einmal gemacht hat, hat jemand von euch schon mal dem Navi nicht gehorcht? Ja gut, schon viele, denke ich. Also, und das Schöne am Navigationsgerät ist ja, dass es erstens, egal wie du fährst, immer weiß, wo du bist. So, auch wenn du es selbst gar nicht mehr weißt. Das Schöne ist, dass das Navi, egal wo du bist, den Weg ans Ziel immer noch kennt. Auch wenn du ihn nicht mehr kennst. Und wisst ihr, bei Gott ist das auch so. Manchmal, auch nach der Taufe, auch im neuen Leben, werden wir Abkreuzungen nehmen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es irgendwo anders hingehen sollte. Manchmal schwatzen wir einfach auch mit jemandem und vergessen die Abkreuzung, haben es übersehen aus Unachtsamkeit, weil wir eben nicht auf die Stimme gehört haben oder wir haben die Stimme ausgestellt, wie ich das meistens mache, und dann halt nicht hingeschaut. So. Und dann sind wir manchmal irgendwo und wissen nicht mehr ein noch aus. Und wisst ihr, mit der Karte wäre das ein Problem. Aber mit dem Navigationsgerät, dort ist es kein Problem. Gott weiß, wo du bist. Und er weiß, wie der Weg jetzt ans Ziel geht. Ist jetzt vielleicht ein anderer, wie er vorher gewesen wäre. Vielleicht etwas länger. Aber er wird mit dir zum Ziel kommen. Und ich weiß nicht, ich habe mal die Geduld des Navigationsgeräts getestet. Und bin 2 Stunden ganz gezielt anders gefahren als das Navi. Immer. Also Martina musste da mit mir mitleiden, damit ich diese Predigt halten konnte und das so sagen kann. Und wisst ihr, auch nach 2 Stunden hat das Navigationsgerät immer noch mit einer Geduld gesagt, an der nächsten Kreuzung bitte links. Und es hat nicht angefangen zu sagen, jetzt hast du schon so viel mal nicht gehorcht. Es reicht. Nein, das Navi hat einfach Geduld. Ja, dann ist es so. Und wisst ihr, bei Gott ist es auch so. Er wird es dir sagen. Vielleicht Das kann unser Navi nicht. Vielleicht schaltet er sich mal etwas lauter oder so. Das kann dann schon sein, dass er uns vor großen Unglückswegen fernhält, dass er mal etwas durchbricht. Das kann das Navi nicht. Gott hat da schon noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Herr, aber wir dürfen vertrauen, egal wie dein Lebensweg gehen wird, egal wie du dich entscheiden wirst, Gott weiß immer, wo du bist und wo der beste Weg zu deinem nächsten Ziel ist. Du kannst jedes Mal, egal wie lang die Phase war, in der du Gott nicht vertraut hast, in der du etwas anderes gemacht hast, sagen, und ab jetzt will ich das wieder tun. Und jedes Mal wird er dir sagen, an der nächsten Kreuzung links, und er wird nicht sauer sein auf dich, weil er hat das schon lange gewusst. Er ist sogar gestorben für dich. So lieb hat er dich. Ja. Das ist ein neues Leben, das hat etwas einen Kontrollverlust zur Folge. Ist logisch, wenn man stirbt, dass man irgendwann dann nicht mehr die Kontrolle hat über sein Leben. Aber es gibt auch ein neues Leben. Und das ist die Frage an jeden von uns. Wollen wir das? Unsere Täuflinge, die haben sich entschieden. Sie wollen das. Und sie wollen diese Entscheidung, die sie getroffen haben, dass sie gesagt haben, ich bin gestorben und gebe mein Leben jetzt diesem Gott und lebe dieses neue Leben, das ich jetzt beschrieben habe. Und das wollen sie hier zeigen vor uns allen, und sie wollen es uns nicht nur zeigen, sondern sie werden es erleben. An ihrem Körper werden sie erleben, wie sie hier untergedrückt werden, das tönt fast brutal, aber ja, und symbolisch sterben und wieder hochkommen in ein neues Leben. Und das Schöne auch an diesem neuen Leben ist, wenn du in diesem neuen Leben bist, dann hast du nachher eine neue Familie. Du hast einen neuen Papa im Himmel, du hast Geschwister, du siehst hier einige davon, aber du hast weltweit über 1 Milliarde Geschwister. Wie schön, es gibt ein neues Leben, deine neue Familie, und darum taufen wir auch hier in der Öffentlichkeit, hier in der Gemeinde, weil wir euch das zusprechen wollen. Hey, wir sind eure Familie, liebe Täuflinge. Wir sind neben eurer biologischen Familie, die ihr immer noch habt, Halleluja, habt ihr jetzt eine zweite Familie. Eine mit Geschwistern auf der ganzen Welt und mit Geschwistern hier, die euch ganz fest lieben und die euch zusagen, wir wollen mit euch zusammen diesen Weg gehen des Glaubens. Wir wollen euch unterstützen und wir wollen so geduldig wie dieses Navigationsgerät mit euch sein, wenn euer Weg vielleicht mal irgendwo hinführt, wo vielleicht die einen sehen, oh, das kommt nicht gut, es euch vielleicht auch gesagt haben. Aber wir wollen euch das zusagen, auch wenn ihr euch anders entscheidet. Wir werden für euch hier sein. Wir werden für euch da sein. Ja, ich glaube, ich habe genug gesprochen. Jetzt dürfen andere sprechen. Und